Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Katalonien-Konflikt ist weiterhin nicht gelöst. Bei der Regionalwahl gestern haben wieder die Unabhängigkeitsbefürworter die Mehrheit bekommen.
Trotz Gewalt und Repression des spanischen Staates sind wir stärker als je zuvor.
We are stronger than ever,
sagt der ehemalige katalanische Regierungschef Carles Puigdemont. Wobei das nicht so ganz stimmt. Die meisten Stimmen hat eine andere Madrid-nahe Partei bekommen. Das ist eines unserer Themen heute im Update. Ich bin Maike Rosenplänter.
Update.
Nach dem Referendum und vielen Diskussionen hatte der ehemalige katalanische Regierungschef Puigdemont im Oktober die Unabhängigkeit der Region von Spanien erklärt. Er war daraufhin von Ministerpräsident Mariano Rajoy abgesetzt worden und floh nach Brüssel, weil ihm in Spanien die Festnahme droht. Für Katalonien setzte Rajoy Neuwahlen an, die gestern stattgefunden haben. Eine Klärung der Situation haben diese Wahlen aber nicht gebracht. Nach Auszählung aller Stimmen haben zwar die Separatisten die Mehrheit der Sitze erobert, die größte Fraktion aber stellt die liberale Bürgerpartei Ciudadanos mit 37% der Stimmen. Das Problem? Die hat keine Koalitionspartner. Die hätten die Separatisten. Die Mehrheit kommt durch drei Parteien zustande. Allerdings sagen Beobachter dem Lager lange und schwierige Verhandlungen voraus. Zwischen ihnen gibt es nämlich viele Differenzen. Sie sind sich zum Beispiel nicht einig, wie eine Unabhängigkeit von Katalonien Wirklichkeit werden soll. Hilfreich für die Separatisten war auch das spanische Wahlgesetz, denn eigentlich kamen die Separatisten nur auf knapp 47,5% der Stimmen. Weil aber ländliche Gebiete bevorzugt werden und die Separatisten dort ihre Hochburg haben, haben sie die Mehrheit der Sitze im Parlament bekommen. In Kataloniens großen Städten gewannen dagegen die pro-spanischen Parteien. Trotzdem ist sich Puigdemont sicher. Katalonien will unabhängig werden, das sei der Wunsch der Bevölkerung. Deshalb hat Puigdemont nach dem Wahlergebnis auch erklärt, er habe kein Problem damit, sich zu Gesprächen mit Rajoy zu treffen, allerdings nicht in Spanien, beziehungsweise nur dann, wenn er eine Garantie bekäme, nicht festgenommen zu werden. Das hat Rajoy mittlerweile abgelehnt.
Ich werde mich um einen Dialog mit der nächsten katalanischen Regierung bemühen, aber ich werde mich auch bemühen, damit das Gesetz angewandt wird. Ich hoffe, dass die künftige Regierung von einseitigen Erklärungen Abstand nimmt und sich nicht über Recht und Gesetz stellt.
Im Gesetz ist die territoriale Einheit Spaniens festgeschrieben. Und auch in Brüssel bleibt man skeptisch. Schon vor Wochen hatte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vor einer Kleinstaaterei in Europa gewarnt.
Wenn wir es zulassen, dass Katalonien sich abspaltet, werden andere dies auch tun. Das hätte ich nicht gerne. Ich hätte nicht gerne eine Europäische Union, die in 15 Jahren aus 98 Staaten bestehen.
Deshalb müssten jetzt beide Seiten aufeinander zugehen, sagt auch CDU-Europapolitiker Elmar Brok.
Dieses Problem kann nur aufgelöst werden, indem der Zentralstaat ernsthafte neue Angebote für eine Autonomie im Rahmen des spanischen Staates unterbreitet und dass die zukünftige katalanische Regierung bereit ist, konstruktiv darauf einzugehen.
Puigdemont wäre dabei gerne wieder Teil der zukünftigen katalanischen Regierung. Er will wieder Regionalpräsident werden. Ein Problem ist dabei der Haftbefehl, der gegen ihn besteht. Weihnachten und Silvester wird Puigdemont deshalb wahrscheinlich noch in Brüssel feiern.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Nicht nur in Katalonien gibt es zwei Lager, sondern auch im Netz. Die einen finden die Entscheidung super. Kai Borroch zum Beispiel jubelt auf der Facebook-Seite der Tagesschau. Man kann versuchen, das Volk mit Polizeigewalt von Abstimmung zu vertreiben. Man kann unliebsame Opposition kriminalisieren und einsperren. Doch am Ende siegt hier doch das Volk. Harald Trautwein schreibt auf derselben Seite, es zeigt deutlich, dass bei aller Globalisierung die regionalen Eigenheiten bewahrt werden müssen. Wenn das alles vereinheitlicht werden soll, ist das Ende der EU. Das sieht Dorian Audersch auf der Facebook-Seite von Spiegel Online ganz anders. Er kommentiert mit einem ordentlichen Schuss Ironie. Wir brauchen dringend wieder 250 Fürstentümer mit jeweils eigener Zollregelung. Das wäre super. Die Antwort auf die Globalisierung ist definitiv Kleinstaaterei. Tatsächlich sind die Stimmen, die das Wahlergebnis und eine mögliche Abspaltung Kataloniens sehr skeptisch sehen, in der Mehrheit. Oliver Nevelings Kommentar auf der Facebook-Seite von heute ist dafür ziemlich repräsentativ. Lasst sie mal machen. Bin gespannt, gegen wen der FC Barcelona dann in der neuen katalanischen Liga spielen wird, nur um mal das wirklich banalste Problem anzusprechen. Woher dann zum Beispiel Renten oder Krankenversorgung bezahlt werden sollen, sehen wir dann. Und Tom Kästner schreibt unter dem Tagesschau-Post zum Thema: Unfassbar, dass die Spanier nichts aus dem Desaster in Großbritannien gelernt haben. Heutzutage ist es der falsche Weg, sich abzukapseln.
Was sonst noch wichtig war?
Der britische Außenminister Boris Johnson hat Russland vorgeworfen, sich in Wahlen einzumischen. Er sagte bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen Sergei Lavrov, Großbritannien könne auch Russlands Aktivitäten in der Ukraine und die Schwulenverfolgung in Tschetschenien nicht ignorieren. Er sagte aber auch, dass die beiden Länder trotzdem einen Weg finden müssten, um zugunsten der weltweiten Sicherheit zusammenzuarbeiten. Lavrov hatte schon zu Beginn der Gespräche gesagt, die Beziehungen zwischen Russland und Großbritannien seien an einem Tiefpunkt. Nach dem Treffen lobte er aber die Kommunikationsebene, die die beiden Männer hätten.
Mir gefällt es, wie wir miteinander sprechen. Ich bemerke zumindest bei Boris Johnson keine Feindseligkeit und spüre auch bei mir keine. Ich denke, dass so eine Form des Dialogs sehr nützlich ist und uns bei der Normalisierung unserer Beziehungen weiterbringen kann. Das kommt sowohl unseren Staaten wie auch der internationalen Zusammenarbeit zugute.
Der Besuch Johnsons in Moskau war der erste eines britischen Außenministers in Russland seit 5 Jahren. Nach dem Warnstreik bei Ryanair heute früh sind weitere Streiks nicht ausgeschlossen, über Weihnachten aber ganz sicher nicht. Und bis zum 26. Dezember will die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit auch nicht mit der Fluggesellschaft verhandeln. Danach sind aber wieder Streiks möglich. Der Warnstreik heute früh hat zu Verspätungen geführt. Es fielen aber keine Flüge aus, weil Ryanair Piloten einsetzte, die nicht fest angestellt sind oder aus dem Ausland stammen. Es war der erste Streik in der Ryanair-Geschichte. Die Fluglinie nannte die Aktion unnötig. Die Gewerkschaft war mit Beteiligung und Wirkung des Streiks zufrieden. Dem Billigflieger wird seit längerem vorgeworfen, seine Mitarbeiter deutlich schlechter zu bezahlen als andere Fluglinien. Im Jemen herrscht eine Hungersnot und Krankheiten breiten sich aus. Deshalb ruft die UNO dazu auf, dass sich mehr Staaten für das Land engagieren. Laut Welternährungsprogramm wird die Hilfe dort nur durch das Geld von ein paar Ländern aufrechterhalten, darunter die EU, Deutschland, Großbritannien und die USA. Die Hälfte der Bedürftigen bekommen keine vollen Rationen Essen, weil das Geld fehlt. 3/4 aller Menschen im Jemen sind von humanitärer Hilfe abhängig. 2 Millionen Kleinkinder und mehr als 1 Million Schwangere gelten als akut unterernährt. Außerdem sind die Verdachtsfälle von Cholera und Diphtherie gestiegen. Im Jemen kämpfen die Houthi-Rebellen und die Regierung seit 2 Jahren um die Macht. Bis kurz vor Weihnachten sind weltweit dieses Jahr über 5000 Menschen auf der Flucht ums Leben gekommen. Laut der Internationalen Organisation für Migration sind das deutlich weniger als zum gleichen Zeitpunkt letztes Jahr. Da waren es etwa 2500 mehr. Experten sagen aber, die Dunkelziffer ist viel höher. Die meisten Menschen starben auf der Flucht über das Mittelmeer. Auf diesem Weg kamen 170.000 Migranten nach Europa, die Hälfte weniger als letztes Jahr.
Was noch wichtig wird?
Gestern hat die UNO-Vollversammlung über den Beschluss der USA gesprochen, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, und hat das verurteilt. Heute Abend geht es im UNO-Sicherheitsrat um eine neue Resolution zu Nordkorea, die die USA ausgearbeitet haben. Die Mitglieder stimmen über eine weitere Verschärfung der Sanktionen ab. Das ist nach Angaben von Diplomaten die Reaktion auf den jüngsten Test einer nordkoreanischen Interkontinentalrakete.
Und sonst in der Welt?
Griechenland hat seinen Hafen von Thessaloniki verpachtet, und zwar für 232 Millionen Euro. Das Ganze im Zuge des Privatisierungsprogramms. Wie die griechische Regierung mitteilte, sei der Pächter ein internationales Konsortium unter deutscher Führung. Es übernimmt einen Anteil von 67% am Hafen. Jetzt muss das Parlament noch zustimmen. Die griechische Regierung und Vertreter der Geldgeber hatten sich Anfang Dezember auf die nächste Zahlung aus dem europäischen Hilfspaket geeinigt. Die Freigabe ist aber auch davon abhängig, ob Griechenland genügend Reformen im öffentlichen Dienst und im Sozialwesen umsetzt und Privatisierungen beschleunigt. Auch 14 griechische Flughäfen sind mittlerweile verpachtet. Was die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau angeht, hinkt Georgien ziemlich hinterher. Aber das könnte sich zumindest in der Politik ändern. Wie Radio Free Europe berichtet, plant die frühere Sowjetrepublik nämlich eine Geschlechterquote in der Politik. So ist unter anderem ein Reißverschlusssystem vorgesehen, also dass sich auf der Kandidatenliste einer Partei Frauen und Männer abwechseln. So soll es gelingen, dass in 6 Jahren genauso viele Frauen im Parlament vertreten sind wie Männer. Im Moment machen sie nur einen Bruchteil der Abgeordneten aus. Georgien liegt hier im internationalen Ranking im hinteren Drittel. Rechtzeitig zu den Feiertagen kann man auf der australischen Weihnachtsinsel im Indischen Ozean jetzt wieder ein Naturspektakel erleben. Etwa 50 Millionen blutroter Krabben haben sich auf Wanderschaft gemacht, um vom Landesinneren ans Meer zu kommen. Dort legen sie einmal im Jahr ihre befruchteten Eier in die Brandung. Das ungewöhnliche Schauspiel sorgt nicht nur für gesperrte Straßen und Krabbenvorfahrtsrecht auf Brücken, sondern zieht auch Touristenscharen aus aller Welt auf die Insel südlich von Indonesien. Anfang 2018 kann die Krabbenwanderung jetzt erstmals auch zu Hause mitverfolgt werden. Google Street View hat einen Vertrag mit dem zuständigen Nationalparkbetreiber geschlossen, der das Naturspektakel filmen will.
Wissensnachrichten.
Ende Dezember, das ist ja immer die Zeit für Rückblicke. Und wir blicken jetzt mal auf das Wissenschaftsjahr 2017 zurück. Was bleibt in Erinnerung? Das Fachjournal Science kürt jedes Jahr die wichtigsten Entdeckungen. Britta Wagner aus unseren Wissensnachrichten. Was liegt da vorne?
Das ist eine Sache aus dem August, nämlich die Beobachtung, wie zwei Neutronensterne verschmolzen sind, 130 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Und das Besondere daran war für die Science-Jury, dass diese Explosion von vielen Wissenschaftlern auf der ganzen Welt beobachtet wurde. Am Ende haben dann mehr als 3600 Forscher an dem wissenschaftlichen Paper dazu mitgeschrieben. Und bei dieser Beobachtung wurden auch die Gravitationswellen gemessen, also Verzerrungen der Raumzeit. Das ist überhaupt erst vor rund 2 Jahren zum ersten Mal gelungen, diese Sachen zu messen, dank neuer Instrumente, für deren Entwicklung es auch dieses Jahr den Physik-Nobelpreis gab. Das ist alles vor allem Grundlagenforschung und für Laien oft ziemlich abstrakt, muss man sagen.
Das stimmt. Gibt es da auch irgendwas, was 2017 so ein bisschen lebensnäher war?
Ja, da dürfte vor allem ein Durchbruch in der Gentherapie in Erinnerung bleiben. Gentherapie, also der Versuch, Schäden am Erbgut zu reparieren, das ist ja was, auf was die Forschung schon seit Jahrzehnten hofft. Aber da gab es immer wieder Rückschläge. Aber im November gab es dann einen wichtigen Erfolg bei einer Studie an 12 Babys mit der Erbkrankheit SMA1.
Was ist das für eine Krankheit?
Die führt schnell zu Lähmung und normalerweise werden Babys mit dieser Krankheit nicht älter als 2 Jahre, sondern sterben vorher. Aber die Studie zeigt, die neue Gentherapie konnte 11 von 12 Kindern tatsächlich helfen. Zum Beispiel ein Mädchen aus den USA, das kann jetzt gehen und auf den Schoß seiner Mutter klettern. Etwas, womit die Eltern nie gerechnet hätten, denn die ältere Schwester des Mädchens hatte auch diese Erbkrankheit und war tatsächlich sehr früh daran gestorben.
Im August gab es dann noch einen wissenschaftlichen Rekord bei Eis.
Ja, da haben Forscher das bisher älteste Eis der Erde gefunden, in einem Eisbohrkern aus der Antarktis. Das Eis ist bis zu 2,7 Millionen Jahre alt. Das älteste Eis davor war nur rund 1 Million Jahre alt.
Und wofür braucht man sowas, außer für den Rekord?
Eisbohrkerne sind ein Fenster in die Klimageschichte der Erde und die Forscher hoffen mit ihrer Methode noch älteres Eis zu finden, vielleicht bis zu 5 Millionen Jahre alt und dann würde die Klimageschichte der Erde noch viel klarer als bisher.
Ein Themenwechsel in die Gesundheit. Wir wissen ja schon, dass Bewegung gesund ist und gut fürs Hirn. Ein kanadischer Wissenschaftler sagt jetzt, schon ein kurzes Workout kann reichen. Wie kurz muss es denn sein?
10 Minuten reichen tatsächlich, sagt der Forscher. Der hat einen Teil seiner Probanden aufs Spinningrad geschickt, den anderen Teil hat er sich nicht bewegen lassen und nach 10 Minuten bekamen alle dann Denkaufgaben, die sie lösen mussten.
Und da schnitten dann die auf dem Spinningrad besser ab?
Genau, die haben präzisere Antworten gegeben und ihre Antworten kamen auch schneller, bis zu 50 Millisekunden schneller als bei den anderen. Heißt also, es wäre eine gute Idee, wenn du eine Prüfung oder Bewerbungsgespräch hast, nochmal schnell um den Block rennen, das schaffst du in 10 Minuten.
Und zum Schluss noch was Nettes aus der Tierwelt. Motten setzen beim Flirten mit Erfolg auf das Prinzip der Wing Women. Das kennt man ja auch aus der Menschenwelt.
Ja, ich persönlich kenne das aus der menschlichen Herrenwelt, den Wingman. Aber bei den Motten läuft es tatsächlich so, dass da Frauen unterwegs sind. Ein Durchschnittsweibchen zieht mit einer attraktiven Begleiterin los. Attraktivität bemisst sich bei Motten am Geruch, am passenden Mix der Sexualhormone.
Und dann fliegen die Männchen auf den Geruch, landen aber bei der falschen Motte.
Genau so läuft es. Und die Durchschnittsmotte bekommt so eine 17% höhere Paarungschance. Dieser Trick, sich hinter jemand Attraktiverem zu verstecken, dem Wingwoman oder Wingman, der hat übrigens auch einen wissenschaftlichen Namen, die Satellitenstrategie. Bisher galt das in der Biologie eher als typisch männliches Sexualverhalten, aber die Mottenstudie stellt das jetzt in Frage.
Wenn das mal bei uns Menschen klappen würde. Danke, Britta.
Wetter.
Der Freitag endet mit einem Wolken-Niesel-Mix. Morgen ähnlich wolkig, aber noch trockener. Hier und da kann es neblig werden. An der Küste und im Gebirge ziehen zeitweise starke Sturmböen durch. Die Werte liegen zwischen 5 und 11 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.